Lieber Herr Jesus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was braucht die Welt, was brauchst du, vor allem in Krisenzeiten? Allgemeiner Art, wir leben ja in Krisenzeiten, aber auch wenn du selber in eine Krise kommst, familiär oder von der Arbeit, vielleicht auch psychisch, am Ende bist, ausgelaugt bist, was brauchst du da? Was ist da nötig? Was könnte da helfen? Was brauchte Adam, als er im Garten Eden war? Das ist ganz interessant, weil er hatte eigentlich alles, er hatte Tiere, offensichtlich braucht der Mensch am nötigsten nicht ein Tier, ein Haustier, obwohl das auch was Schönes und Gutes ist, aber offensichtlich hatte Adam doch noch was anderes nötig, obwohl er hatte von der Umgebung alles, Tiere, tolles Wasser, tolles Essen, tolle Umgebung, und trotzdem fehlte ihm was Entscheidendes und Wichtiges. Und was braucht Paulus? Auch gerade in der Situation, wo er, wir sind jetzt im Philipperbrief unterwegs, als er im Knast war, also auch wo er selber in der Krise stand, in einer schwierigen Situation, was brauchte er da? Was hatte er am nötigsten? Wir werden es gleich sehen, was er nötig hatte und worüber er sich freute. Und das Interessante ist, es trifft eben nicht nur auf Adam, auf Paulus zu, auf dich zu, sondern sogar auf Jesus zu, wonach er sich gesehnt hat, was er nötig hatte. Könnte man meinen, er hatte nur seinen Vater im Himmel nötig, klar, logisch. Aber wir lesen in Matthäus 26, Vers 38, bleibt hier und wacht mit mir. Er hatte den Wunsch, dass da Menschen, seine Freunde, mit denen er die letzten 3 Jahre zusammen war und engste Gemeinschaft miteinander geteilt haben, Tag und Nacht, Sonne und Hitze, Freud und Leid, dass die in jetzt in seiner tiefsten Krise seines Lebens, er hatte Blut geschwitzt, wo er Angst hatte und verzweifelt war und er einen Weg vor sich sah, den er eigentlich als Mensch nicht wollte, dass da Menschen ihm beistanden und mit ihm wachten und mit ihm beteten. Das brauchte er, das hatte er nötig. Und wir sehen, was Adam nötig hatte, obwohl er, wie gesagt, äußerlich alles hatte, aber er merkte, und Gott, sein Schöpfer, merkte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Menschen brauchen Menschen, nicht irgendwelche Menschen, sondern solche, die einem Freund sind, die einem beistehen, die bei einem sind, Hilfe, Unterstützung sind. Wie es in 1. Mose 2, Vers 18 steht, da ist eben nicht nur der Ehepartner mit gemeint, sondern es geht darum, dass jeder Mensch einen solchen Gegenüber, eine solche Unterstützung und Hilfe braucht. Und das sind eben keine Schönwetterfreunde, die einem nach dem Mund reden. Wir finden viele Verse in dem Sprüchebuch darüber, dass es solche Schönwetterfreunde gibt, die einem nach dem Mund reden oder dann da sind, wenn sie selber davon profitieren, die einem letztlich auspressen wie eine Zitrone, aber wenn man Hilfe selber braucht, sind sie nicht da und lassen einen fallen wie eine heiße Kartoffel. Nein, solche Freunde nicht, auf die kann man gut verzichten. Nein, Freunde, die einem beistehen, die einen ermutigen, gerade in Not. Deswegen dieser wunderbare Vers in Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt alle Zeit, aber vor allem, und das, darauf liegt die Betonung, ein Bruder wird für die Not geboren. Vor allem dann, wenn jemand in der Krise ist und wirklich Unterstützung braucht und nötig hat. Und wir werden sehen, dass der große Völkerapostel Paulus solche Leute hatte. Wir würden jetzt sagen, wenn wir an Paulus denken, der war so cool drauf, der war so tough, so formuliert man das heute, der sah so ja, fest im Glauben, der hatte so enge Beziehung zu Jesus, also der brauchte nur Jesus. Der brauchte nur Gott. Das allein genügt. Aber wir sehen, und nicht nur in unserem Text, den wir gleich lesen werden, sondern auch an ganz vielen Stellen, dass er einen Heer von Leuten um sich hatte, obwohl er sehr wahrscheinlich hatte keine Familie, sehr wahrscheinlich war er verwitwet, Menschen hatte, die ihm beistanden, die ihn unterstützten, aber das war nicht nur einlinig, sondern denen er auch beistand und denen er auch half. Er hatte Freunde fürs Leben. Echte Freunde. Und man sieht in dem Text, den ich jetzt gleich vorlesen werde, aus Philipper 2, 19 bis 30, was das Kennzeichen eben von Freundschaft ist. Was uns helfen soll, nach solchen Freunden Ausschau zu halten. Erstens und zweitens, selber solch ein Freund für andere zu sein. Oder ein bisschen weiter formuliert, solch ein Bruder, solch eine Schwester für meinen Bruder, für meine Schwester zu sein in der Gemeinde, in der Familie Gottes. Oder ja, solch ein Bruder und Schwester in der normalen, irdischen Familie. Das heißt, man kann diese Dinge, die wir gleich sehen werden, auch weiter fassen als jetzt nur Freundschaft beziehungsweise ja, auch Gemeinde. Nun, ich lese den Text vor. Wenn Bibel dabei hat, wer keine Bibel dabei hat, kann sich gerne hinten auch eine ausleihen. Ganz links am Rand, wo die Liederbücher sind, sind auch Bibeln. Ist immer ganz gut mitzulesen, dass man auch die Dinge, die ich auch weitergebe, dann auch nachvollziehen kann am Text. Das ist immer sehr hilfreich. Ich hoffe aber, im Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zuzusenden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er sehnlichst nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hatte, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr nicht seht, ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt seid. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Kennzeichen eines echten Freundes, eines echten Bruders, einer echten Schwester. Das Erste, was wir hier sehen, wir schauen uns also die zwei Personen an, die hier Paulus nennt, Timotheus und Epaphroditus. Ja, das, was auffällt, ist eben, dass ein echter Freund um den anderen wirklich besorgt ist. Und wie es hier heißt, Vers 20, ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, also Timotheus Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Also aufrichtig. Nicht nur zur Schau, nicht nach außen nur gehen, sondern das kommt eben letztlich von Herzen. Das Wort, was hier steht, auch mit besorgt, ist auch an mehreren Stellen verwendet. Zum Beispiel 1. Korinther 7 wird das benutzt, um deutlich zu machen, dass ein Mann sich um das Wohl seiner Frau darum kümmert, um dieses Wohl besorgt ist. Ich habe einige Ehen auch schon getraut, und wenn ich dann wenn man das Eheversprechen dann auch abhält, dann geht es eben darum, dass man ja auf das geistliche, auf das seelische und körperliche Wohl des anderen bedacht ist. Und nicht nur dann, wenn das gut läuft, wenn man vielleicht selber was davon der anderen hat, sondern eben in guten und in schlechten Tagen. Das wird hier eben benutzt in 1. Korinther 7, Vers 32 bis 34, aber auch in 1. Korinther 12, Vers 25, im Blick auf den Bruder und Schwester auch in der Gemeinde. Dass man nicht nur um die besorgt ist, mit denen man, will ich mal sagen, ein gutes Verhältnis hat, die man sympathisch findet, sondern ja auch denjenigen im Blick hat und auch um die und denjenigen besorgt ist, mit denen man vielleicht nicht so gut kann. Paulus spricht da von Schwachen oder von eher Leuten, die in unseren Augen eher nicht so viel wert sind. Sowas gibt es in der Gemeinde Jesu nicht. Da, auch da steht der gleiche Begriff. Das heißt, ich bin fokussiert nicht auf mich. Wir haben es eben gehört, es gibt eben genau das Entgegensätzliche, dass ich nur auf das Meine schaue, denn alle suchen nur das Ihre. Diese Leute gibt es en masse. Und diese Haltung, dass ich nur auf das schaue, was für mich gut ist und was mir passt, was meine Interessen sind, das muss ich nicht lernen, sondern das kann ich von Geburt an. Deswegen geht es darum, dass ich auf das schaue, was dem anderen dient. Und vielleicht habt ihr da noch die Predigt von ungefähr vor einem Monat im Ohr, wo wir gelesen haben, tut nichts aus Eigennutz, Vers 3, Kapitel 2, in demselben Kapitel, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder schaue nicht auf das Seine, auf das, was mir nutzt und wie ich die Dinge sehe, sondern auf die Interessen des anderen, was er braucht, was er benötigt hat. Und das Interessante ist, was das Zweite, was er über Timotheus sagt, er ist um andere besorgt, das Pendant dazu, sozusagen die andere Seite der Medaille, ist, dass er das sucht, was Christi ist. Und im Blick auf Epaphroditus lesen wir dann am Ende unseres Textes, dass Epaphroditus sogar um Jesu willen, um das, was Jesu Sache fördert, bereit ist, sogar sein Leben zu opfern. Wir lesen ja davon, dass er offensichtlich auf der Fahrt beziehungsweise auf dem Weg nach Paulus oder bei Paulus selber irgendwie krank geworden ist. Wir wissen jetzt nicht den Umstand, wie das gekommen ist. Auf jeden Fall war das jetzt nicht nur eine Erkältung oder eine kleine Grippe, sondern das ging wirklich bis aufs Äußerste. Und er hat die Grippe oder die Krankheit und das nicht erlebt, weil er sich irgendwie in Alpen Skifahren gewesen ist, sondern weil er sich um Jesu willen für Paulus und die Sache Jesu eingesetzt hat. Und dann merken wir, dieser Zusammenhang dieser einen Ausrichtung des Lebens, was in dem wichtigsten Gebot, dem Doppelgebot der Liebe, nicht der Selbstliebe, sondern der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten, fundamental zum Zuge kommt. Das sehen wir hier. Es ist eine Einheit. Ich kann das eine nicht und das von dem anderen trennen. 1. Johannesbrief. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und habe eine gute Beziehung zu ihm und der andere, der Nächste, ist mir egal. Das ist eine Einheit. Und wir sehen bei jemandem, den ich brauche Und für den ich auch selber solch ein Freund ist, da ist das eben nötig. Es reicht nicht nur, menschenfreundlich zu sein, sondern wir werden gleich auch das sehen, dass diese Kraft auch durchzuhalten in der Ehe, durchzuhalten bei einem Bruder und bei einer Schwester, den zu lieben, der eigentlich gar nicht liebenswürdig ist, dass wir die eigentlich nicht aus uns heraus schaffen, diese Liebe zu produzieren, sondern dass wir eben Gott brauchen. Deswegen ist der Fokus auf Gott so wichtig und entscheidend. Wir sehen, im Paradies vor Kapitel 3 war das eben deutlich und sichtbar, dass das funktioniert war. Also Gott wandelte durch den Garten. Es war eine Freude, eine enge Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf da. Und es war eine Freude über den anderen da. Wir lesen es am Ende von Kapitel 2. Endlich was Passendes. Man merkte, es ist eine Einheit, nicht nur körperlich, sondern seelisch, geistig. Das ist das, was paradiesisch ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich eine gute und harmonische Beziehung zu meinem Vater im Himmel habe und zu dem Bruder und der Schwester, zu meinem Gegenüber. Nun, wir haben gesehen, Paulus hatte solche Leute, Timotheus und Epaphroditus hatten diese Kennzeichen eines echten Freundes, und man merkte, wie Paulus sich an ihnen freut, Timotheus, wie warmherzig seine Worte über Timotheus sind, wie er sie lobt, wie er darstellt, wie froh er über die beiden ist, auch über Epaphroditus, dass er ein Mitbruder ist, dass er ein Mitstreiter ist. Also wirklich jemand ist, den er wirklich brauchte, eben ein Freund, ein Gegenüber. Und wir haben die Kennzeichen eines solchen echten Freundes gesehen, und jetzt, ist diese Haltung jetzt konkret in Timotheus und Epaphroditus gereift? Hatten sie das von Geburt an, oder war das eben Zufall? Geistliche Prägung ist die Grundlage dafür. Ich lese dazu, weil auch eine klare Verbindung zu unserem Text auch hier deutlich wird. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonien, Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich, und aus allem hat der Herr mich gerettet. Alle aber, auch die Gottesfürchtigen, leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger, alle werden zu Schlimmeren fortschreiten, indem sie verführt und verführt werden. Du aber bleib in dem, was du gelernt hast, und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen und zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Unterführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit, damit der Mensch richtig sei, Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Hier wird deutlich, wie geistliche Prägung hin an, zu einem Menschen Gottes, der eben so ist, wie wir das eben gesehen haben, der Gott liebt, eine enge Beziehung zu Gott hat, aber letztlich auch nahbar ist, besorgt ist um das Wohl von anderen, sich nicht um sich selbst dreht, wie das geschieht, dass jemand so ein Mensch Gottes ist, wie Gott sich Menschsein vorstellt, wie wir es eben auch gehört haben, wie es im Paradies der Fall gewesen ist, indem wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und es dann eben auch weitergeben. Als Eltern. Die Mutter und die Großmutter von Timotheus waren gläubige Frauen. Sie haben das von klein auf ihm weitergegeben. Das bedeutet jetzt nicht, dass dann automatisch der Timotheus dann gläubig geworden ist. Er ist durch Paulus, als er durch Lystra gekommen ist, bei der zweiten Missionsreise, ist er zum Glauben gekommen. Und er hat ihn dann direkt als Mitarbeiter mitgenommen, weil er das Potenzial in ihm gesehen hat. Aber wir merken, es gab verschiedene Puzzlesteine dafür, dass er zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist. Dass er unterwiesen wurde von seinen Eltern, von seiner Mutter, von seinen Großeltern, dann von anderen. Und dass das dazu geführt hat, diese Unterweisung, dass er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und es hört ja nicht auf, wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist. Klar ist das der entscheidende Punkt, sondern es gilt dann auch weiter zu unterweisen. Und das hat er dann, als er bei der ersten, zweiten Missionsreise Timotheus mitgenommen hat, hat er das ja weitergemacht. Vers 10, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe. Damit wird eben deutlich, auch wie jemand dann auch geistlich reift, dass es jetzt nicht dadurch nur entsteht, dass man ein Buch liest oder nur die Bibel liest, sondern es geht darum, dass ich Menschen beistehe, jemanden das erkläre, so wie Philippus das dem äthiopischen Finanzminister erklärt hat, aber dass ich dann auch, ja, das auch vorlebe. Nochmal, Vers 10, du, 2. Timotheus 3, du aber bist meiner Lehre gefolgt und meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben und meinem Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Und das merkt man ja auch hier an diesem Text sehr deutlich und klar in Philipper 2. Da meint ich auch guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Er macht deutlich, ich habe niemanden, der so um mein Wohl besorgt ist, den Timotheus, und er hätte eigentlich alle Rechte darauf zu sagen, ich bin so in einer Notsituation, den kann ich so gut gebrauchen, keiner ist besser als der, aber was macht Paulus? Das Beste und vermeintlich das Nötigste, was er selber hat, das gibt er ab und setzt in Bewegung. Das heißt, er lebt das, was er in anderen Briefen auch weitergegeben hat, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, er sagt nicht nur, was du Timotheus oder Epaphroditus oder du Bruder und Schwester in den verschiedenen Gemeinden zu tun hast, sondern er hat das selber mit seinem Leben vorgelebt, dass es bei ihm nicht um in der Lebensmelodie ich meiner mich abläuft, sondern dass er wirklich um das Wohl von anderen besorgt ist. Und am deutlichsten wird das direkt vor unserem Text sehr eindrückliches Bild. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde. Also er setzt sich ganz für sie ein und opfert sich für sie hin und nicht nur so allgemein, sondern ist bereit sogar für den Dienst für ihren Dienst in den Tod zu gehen. Und er ist ja dann auch in Rom für den Glauben, für den Dienst an diesen Gemeinden in den Tod gegangen und ist gestorben. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Und das tat er nicht nur, dass er etwas vorlebt, sondern er hatte enge Gemeinschaft mit seinen Leuten. So wie das Jesus schon in seiner Jüngerschaft getan hat, im Gegensatz zu fast allen Rabbinern der damaligen Zeit, die eben ein paar Stunden mit ihren Schülern verbrachten, sondern seine Art von Jüngerschaft, das heißt Lehre, sah so aus, dass er 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit seinen Schülern verbrachte. Und das ist jetzt nicht nur so, dass er an sich gedacht hat, dass er an Timotheus oder an Lukas und viele andere, man nennt an, bei der zweiten und dritten Missionsreise, bis er 10, 15 Mitarbeiter mit sich hatte auf seinen Missionsreisen. Dass er nicht nur an sich gedacht hatte, sondern bewusst auch Leute mitnahm, damit sie während dieser ganzen Missionsreise von ihm lernten, von ihm und der Gemeinschaft, die er mit Jesus hatte, geprägt und beeinflusst wurde. Timotheus hörte nicht nur, was Paulus wichtig war, er erlebte es. Und so war es bei den Jüngern, die eben 3 Jahre mit Jesus 24/7 verbracht haben, eben auch so. Sie hörten nicht nur, was Jesus sagte, sondern sie erlebten das, was seine Botschaft war. Und er nimmt sie hinein in das, was ihm wichtig war und was eigentlich grundlegend für einen Jünger Jesu ist. Markus 3, Vers 14. Jesus berief seine Jünger, damit sie bei ihm seien, also Gemeinschaft mit ihm hatten, aber dass sie aus dem Bei-Jesus-Sein geprägt sind von seiner Gemeinschaft mit ihm, dann auch ausgesendet werden, um das Wort Gottes in Wort und Tat weiterzugeben. Und wisst ihr, das ist so wichtig auch für Gemeinde. Wir haben Gemeinschaft, wir beten zusammen, wir lassen uns schulen, wir lassen uns fokussieren, aber dann geht es auch darum, dass wir dann gemeinsam missionieren. Deswegen, wenn wir evangelisieren oder was weitergeben, Kaffee und mehr machen, dann ist das jetzt nicht nur ein Tick von uns, sondern wir folgen dem, was Paulus getan hat, was Jesus getan hat. Wir kommen aus der Sammlung in die Sendung hinein. Ohne Sammlung gibt es natürlich auch keine Sendung, aber wenn es nur bei der Sammlung bleibt, wenn wir nur uns hier treffen, um eine schöne Zeit zu haben und uns selber geistlich zu nähern, dann erfüllen wir unsere Berufung nicht. Und genau das sehen wir bei Paulus auch. Er nahm Leute mit hinein in die Gemeinschaft mit ihm, aber die Grundausrichtung seiner Prägung, die er an andere weitergab, war, dass er sich für das Evangelium, für andere, dass Menschen zum Glauben an Jesus kamen, einsetzte und er prägte und beeinflusste seine Umgebung, Timotheus, genau dafür. Ihr kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Zusammenfassend diesen wichtigen Punkt des Vorbildes, sehen, dass er das nicht nur bei Timotheus oder Epaphroditus getan hat, sondern auch, dass die Grundhaltung seines Dienstes war. Ein ganz wichtiger Vers ist Thessalonicher 2, Vers 8. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium teilzugeben, also nur das Wort Gottes in Wortform weiterzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch liebgewonnen. Ich kann persönlich das einfach nur aus meinem Dienst bezeugen. Ich bin jetzt 22 Jahre im Verband, 30 Jahre im Dienst, ungefähr 30, 35 Jahre im Dienst für Jesus im vollzeitlichen Amt. Ich kann nur sagen, auch schon vorher, wo ich auch schon als Jungschar-Mitarbeiter und so tätig war, das, was das Nachhaltigste in meinem Leben im Dienst Jesu war, ist, dass ich mich vor allem um einzelne Menschen gekümmert habe, Jüngerschaft geübt habe, mich mit Leuten getroffen habe und am besten und am deutlichsten noch gerade in Freizeiten mit ihnen Gemeinschaft hatte, mit ihnen über das Leben gesprochen habe. Das ist das Nachhaltigste. Zum Beispiel deswegen haben wir dieses BU oder biblische Unterrichtssystem ja auch gehabt, dass die Hälfte des BUs, des biblischen Unterrichts, nicht in wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Unterrichtseinheiten vermittelt wurde, nicht nur Wort weitergegeben wurde, sondern eben ja auf Freizeiten mal miteinander gelebt hat, zusammen die Bibel studiert hat, zusammen einen Einsatz im Altenheim umgesetzt hat oder zusammen auf die Straße gegangen ist. Das fördert das, was hier Paulus in seinem Dienst praktiziert hat. Was sind die Konsequenzen aus dem allen, was wir jetzt als Informationen bekommen haben? Was sind die Konsequenzen daraus? Das Erste ist, such dir die richtigen Freunde aus. Menschen, die gleichgesinnt sind, aber eben nicht gleichgeschaltet. Das bedeutet jetzt nicht, Paulus zum Beispiel, hat sich jemanden jetzt gesucht, der auf der gleichen Wellenlänge war, der gleich so extrovertiert war wie Paulus, gleich so getickt hat, eben der ihm sympathisch war. Wenn man die Briefe, gerade die Pastoralbriefe liest, Timotheusbrief, die zwei Briefe, dann merkt man, dass es einen himmelweiten Unterschied, gerade von dem Charakter, der Persönlichkeit zwischen Paulus und Timotheus gab. Also Timotheus war eher ein bisschen schwächlich, er hatte oft den Magen, war sehr, vielleicht heute würde man sagen, hochsensibel. Es ging dann ihm schnell auf den Magen. Er war eher ein vorsichtiger Mensch, zurückhaltend, nicht so forsch, nach außen gehend. Und wenn man Paulus sieht, der war scheinbar glatt der Gegenteil von dem. Das heißt, Timotheus war nicht ein geklonter Paulus. Aber das ist der Punkt. In der Haltung, in der Lebensausrichtung, das ist, was hier steht, das heißt eigentlich gleichpsychisch, also gleiche Seele, das heißt die gleiche Lebensausrichtung, die war eindeutig gegeben. Ich möchte euch mal meinen Timotheus weitergeben. Das ist mein Freund, mein Jugend- und junger Erwachsenenfreund Holm. Heute habe ich leider nicht mehr so viel Kontakt zu ihm, aus unterschiedlichen Gründen. Holm war das glatte Gegenteil von mir. Ich habe auf der Straße gepredigt, Holm hat Pantomime gemacht. Und das drückt schon aus, dass wir klar die gleiche Ausrichtung hatten. Wir evangelisierten gern, sind zusammen auf Kotenlager gefahren, zusammen auf Missionseinsätze. Wir haben zusammen Jungscher gemacht in Daten. Aber er war von seiner ganzen Art völlig anders wie ich. Also ich bin eher extrovertiert, er war zurückhaltend, hat wenig geredet im Vergleich zu mir, ich rede zu viel. Aber ich habe ihn wirklich geschätzt. Warum? Weil ich von ihm viel lernen konnte. Und seine Selbstlosigkeit hat mein Leben gerade als junger Christ sehr geprägt, weil ich eher dominanter, stolzer und eher egoistischer Mensch war. Hat mir der Umgang mit ihm wirklich persönlich gut getan. Wir haben uns gegenseitig angespornt, so wie es in Hebräer 10 heißt, zu Liebe und zu guten Werken. Und das Interessante ist an dieser Stelle, was hier steht mit gleichgesinnt, ich habe keinen, der so gleichgesinnt ist wie mein Freund Timotheus, wie es in Vers 20 heißt, wird interessanterweise auch schon in Kapitel 2, Vers 2 genannt, als Aufforderung für die ganze Gemeinde, aber auch konkret für Euodia und Syntyche in Kapitel 4, Vers 2. Nicht ganz derselbe Begriff, aber ein wirklich ähnlicher Begriff. Von dem Hintergrund, dass offensichtlich in der Gemeinde zwar vieles lief, auch vieles Gutes lief, aber die Einheit in der Gemeinde, die gemeinsame Ausrichtung offensichtlich nicht gegeben war. Aufgrund von Neid, man kann jetzt nur spekulieren, was die beiden Euodia und Syntyche auseinandergebracht hatten. Es waren auf jeden Fall Mitarbeiter, es waren auf jeden Fall Jünger, aber sie verstanden sich offensichtlich nicht miteinander. So, und das ist das Interessante, die beiden bekommen die Aufforderung, gleichgesinnt zu sein. Deswegen geht es hier auch, such die richtigen Freunde aus, nicht nur darum zu sehen, ja, wer ist auf der gleichen Wellenlänge, sondern dass wir uns gegenseitig anspornen, wenn wir merken, wir haben doch die gleiche Ausrichtung, dass wir uns dann auch zusammenschließen und das auch dann leben, was eigentlich von den Fakten da ist und uns eben nicht von Nebensächlichkeiten von vielleicht der anderen, von Sympathie oder von den Umständen oder anderen Dingen abhalten lassen, das zu praktizieren, was Paulus und Timotheus auch gelebt haben. Deswegen mache ich euch vielleicht auch Mut mal, um es mal konkret zu machen, mal vielleicht auch morgens oder so mal einen anderen Platz zu setzen. Mal jemand anderes als Bruder und Schwester zu entdecken. Er ist ihm vielleicht nicht so, der Bruder und der Schwester ist vielleicht jetzt einem nicht so angenehm, der wirkt irgendwie komisch, du bist vielleicht eher sensibel, der ist extrovertiert, macht der Bruder oder der Schwester dich unsympathisch. Versuch doch mal auf den anderen einzugehen und entdecke, vielleicht die andere Art, die mich vielleicht auf den ersten Blick abstößt, ist gar nicht so, sondern vielleicht kann der andere etwas mir zu sagen anspornen in seiner Art, so wie das der Holm in meinem Leben gewesen ist, was ich selber nicht habe. Dass ich feinfühliger zum Beispiel bin, wenn ich so extrovertiert bin. Habe keinen Zugang zu ihm, der ist so schüchtern, also will ich eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Und dann habe ich nur Kontakt hier in der Gemeinde und mit anderen Leuten, die auf der gleichen Wellenlänge sind wie ich. Und entdecke gar nicht, dass es da jemanden gibt, der mir Bruder und Schwester sein kann, vielleicht viel eher als der mir sympathische Bruder und Schwester. Das Zweite, halte solche Freunde in Ehren. So heißt es am Ende. Nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Welche Menschen ehrst du oder achtest du? Ich habe ja viele Jahre Jugendarbeit gemacht, es werden häufig Leute in der Klasse oder in der Umgebung geachtet, die Titel haben oder die cool drauf sind, die scheinbar besonders anziehend sind, die nach außen gehend was hermachen. Die ehren wir, die achten wir, mit denen wollen wir gern zusammen sein. Aber solche Leute, die treu sind, die mich jeden Geburtstag zum Beispiel anrufen, die mich jeden Sonntag hier freundlich begrüßen, die mich anrufen, wenn ich krank bin oder wenn ich 2-3 Mal nicht da bin und sich nach mir erkundigen, die übergehe ich. Weil mein Fokus auf die Leute gelegt ist, die vielleicht mir sympathischer sind, die eben anerkannter sind in der Gemeinde und in der Umgebung, weil sie vielleicht gut reden können, die halte ich in Ehren. Aber die solche treuen Freunde und treuer Bruder und treuer Schwester sind, die halte ich außen vor. Und wann hast du solch einen treuen Freund, einen treuen Bruder, eine treuer Schwester, vielleicht auch mal deinem Leiter und deinem Mitarbeiter in der Gemeinde mal solch eine Wertschätzung weitergegeben. Mal gesagt, dass du dich jeden Sonntag hier um die Technik kümmerst oder jeden Sonntag hier Musik machst. Ich finde das echt so toll, wie treu du bist. Auch mal wertschätzend weiterzugeben, dass du mich besuchst oder dass du dich nach mir erkundigst. Das wäre doch mal ein Ding, jemanden auch an dieser Stelle diese Achtung und Wertschätzung entgegenzubringen. Übrigens, gerade auch Älteste haben das nötig. Natürlich ist es so, dass ich als Mitarbeiter, als Älteste meinen Dienst nicht nur tun sollte und mit Freuden tun sollte, wenn ich gelobt und anerkannt werde. Versteht ihr? Das ist natürlich nicht der Umkehrschluss. Aber natürlich wäre es doch angebracht, auch von diesem Text her, dass man solche Menschen auch mal eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt. Und zum Schluss, dann möchte ich schließen, sei selbst ein Mensch, der anderen Freund ist. Deswegen sollen wir uns dieser Stelle fragen, zu welcher Personengruppe wir gehören, die besorgt sind um andere oder nur das ihre suchen. Vor kurzem hatte ich einen Predigt gehört, wo es dann auch darum ging, was Jesus in der Endzeitrede sagt, dass am Ende bei vielen die Liebe erkalten wird und die Gesetzlosigkeit zunehmen wird. Und wir, wenn wir das hören, dann denken wir sehr schnell, die Welt ist ja wirklich so gesetzlos und so lieblos. Aber zu wem sagt Jesus das? Wer ist denn damit gemeint? Am Ende wird die Lieblosigkeit und die Gesetzlichkeit unter euch zunehmen. Ist das die Welt? Nein, das ist die Gemeinde Jesu. Jesus spricht hier an dieser Stelle nicht über die Welt, sondern er spricht über Gemeinde. Und beides entdecke ich, gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die Gesetzlosigkeit nimmt Überhand. In einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist, im negativen Sinne. Gemeindebünde verwerfen das, was sie über Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert geglaubt und worauf sie sich gestanden haben. In einer atemberaubenden Schnelligkeit. Aber auch das andere sehe ich auch. Und es ist interessant, dass es manchmal von der Gegenseite kommt, dass die dann noch sagen, wir sind so rechtgläubig, eine Lieblosigkeit an den Tag legen, ist auch leider auch atemberaubend. Und deswegen sollen wir uns selber fragen, wie ist es mit meiner Lebensausrichtung getan? Bin ich denn selber so ein Freund, der um andere besorgt sind? Ich entdecke in der Jugendarbeit, in der Gemeinde, unter Alt und Jung, so eine tiefe Haltung darin. Ich komme in den Gottesdienst, ich komme in die Gemeinde und ich wünsche, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Wenn nicht die Lieder gesungen werden, die ich mag, dann ist das schon nicht. Wenn der Pastor oder Älteste mich nicht begrüßt oder mir zum Geburtstag begrüßt, dann ist das schon nicht. Wie häufig hören andere, wenn ich über Gemeinde oder über Brüder und Schwestern rede, das Wort ich, ich, ich. Meine, meine, meine. Deswegen, es ist eine Frage, die du dir persönlich auch stellen solltest. Bist du wirklich jemanden, solch ein Mitbruder, wie das Epaphroditus gewesen ist? Streitest du hier mit auch den Ältesten und Mitarbeitern für die Sache Jesu? Oder denkst du, ja, die Sache mit der Evangelisation oder was hier in der Gemeinde läuft, das ist so eine Sache hier von den Ältesten, das ist ihr Ding. Sagt mal, vielleicht einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Oder bist du so ein Mitstreiter, der an der Seite des Ältesten oder des Mitarbeiters hier dabei ist? Bist du so jemand? Und das kann eben auch was kosten. Hier steht von Mitarbeiter, der Betonung ist nicht auf Mit, sondern auf Arbeiter. Das kann bis hin in den Tod gehen. Viele Soldaten sterben auf den Schlachtfeldern. Hier steht Mitstreiter. Das kommt aus dem Kriegsgeschehen, dem Kriegshintergrund. Das kann dich alles kosten. Und der Epaphroditus hat es fast alles gekostet. Bist du dazu bereit, dich selbst hinzugeben? Ich lese mit einer der Personen, die mich in den letzten Jahren am meisten auch beeindruckt und angespornt haben, Philipp Mickenbecker. Als Philipp Mickenbecker starb, ich weiß nicht, wer von euch in dem Film gewesen ist, hat seine Mutter am Totenbett diesen Vers zitiert. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Sind wir untereinander solche Leute, die so wie Philipp Mickenbecker ihr Leben verzehren für andere? Die das nicht nur sagen, geben ist seliger als nehmen, sondern es als Lebensausrichtung haben im Umgang miteinander. Wir setzen uns für den anderen ein. Keine Liebe funktioniert ohne Hingabe. Was glaubt ihr, warum die meisten Ehen scheiden? Nicht wegen Unterschiedlichkeit, sondern wegen mangelnder Hingabe. Warum gehen viele Familien kaputt? Wegen mangelnder Hingabe der Eltern, beziehungsweise vor allem der Eltern. Warum gehen viele Gemeinden kaputt und Hauskreise? Wegen mangelnder Hingabe. Es gibt keine echte Beziehung und Liebe ohne Hingabe. Wenn du nicht die Bereitschaft hast, dich selbst zurückzunehmen und dich voll in den anderen investieren, wird das eine sehr lose Gemeinschaft haben. Man begrüßt sich, aber dann bleibt es auch schon bei dem Begrüßen. Aber das, was Menschen merkten, als sie in die Gemeinde Jerusalem gegangen sind, dass sie ein Herz und eine Seele waren, dass man sich um den anderen gekümmert haben, dass man eine Liebe einander erkennen kann, da ist jetzt nicht nur ein bisschen Sympathie mit gemeint, sondern wirklich diese Hingabe, die sich in den anderen verzehrt und für den anderen verzehrt. Philipp Mickenbecker hat das nicht nur getan, weil er gestorben ist, sondern wenn man das gemerkt hat, auch in dem Film und auch wenn man seine Biografie gelesen hat, er hat sein ganzes Leben für andere eingesetzt, für seine Freunde. Und viele seiner Freunde waren keine Christen. Er war der erste Christ in seinem ganzen Freundeskreis, der zum Glauben an Jesus gekommen ist. Aber in seiner Umgebung merkten sie im Umgang miteinander, dass sie für Philipp jemand waren, der ihm wichtig war, der Zeit für sie opferte, der mit ihnen betete, auf ihre Fragen einging, der ihnen wirklich Freund war. Und viele, viele aus seinem Freundeskreis sind zum Glauben an Jesus gekommen, weil das Leben mit ihnen geteilt hat, weil der andere für sie, für ihn im Zentrum stand. Er war wirklich um sie besorgt, bis zu seinem letzten Ende. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie soll das gehen? Ja, du kannst das nicht. Es ist wirklich übermenschlich, so hingebungsvoll zu leben. Ich kann das auch nicht. Aber der Schlüssel ist, im Herrn Jesus ist das möglich. Im Herrn Jesus kannst du dich sogar freuen, wenn du dich selbst für andere aufopferst und hingibst. Wie wir in den Versen vor unserem Text das gelesen haben. War bereit, sich als Trankopfer für andere einzusetzen. Und er sagte, ich freue mich sogar darüber. Es ist nicht eine Freude, die der liebe Paulus mit den DNA mitbekommen hat, sondern es ist eine Freude, die Jesus in ihm ausgelöst hat. Und deswegen brauchst du Jesus. Deswegen brauchst du die Zeit mit ihm, brauchst du das Gebet. Wenn du merkst, ich habe eigentlich keinen Bock darauf, mich mit demjenigen auseinanderzusetzen. Ich merke eigentlich, ich sollte nicht an mich denken, ich schaffe das nicht. Dass du dann nicht sagst, klappt sowieso nicht, sondern dich an Jesus wendest und dich ihn bittest, Herr, fülle du mich neu mit deinem Geist. Lass deine Liebe neu in mein Herz gießen. So wie wir es eben im ersten Lied gesungen haben. Dass die Gnade durch die Vergebung, die wir in Jesus haben, am Kreuz in unser Leben kommt und dass die Gnade uns prägt und bestimmt. Und dann kann Paulus das sagen, ich lebe aber. Ja, mein alter Adam, mein alter Christoph, der lebt noch. Der ist Egoistus, stolz und dreht sich um mich. Ja, der lebt noch. Aber doch das, was doch immer mehr sichtbar werden kann und soll, ist, dass Christus in mir lebt und er sichtbar wird. So wie bei Philipp Mickenbecker, bei Paulus, bei Timotheus oder Epaphroditus. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken von Herzen, dass du uns dein lebendiges Wort gibst. Und es ist nicht immer so, dass es uns nach dem Mund redet, aber du willst uns helfen, Herr Jesus, der Mensch zu werden, wozu du uns geschaffen hast. Aus uns heraus können wir es nicht, aber wir haben dich, deinen Geist. Und deswegen bitten wir dich, Herr, dass du uns führst und leitest. Amen.
Aus Philipper 4, ein paar mehr Verse, wie wir sonst gewohnt sind. Freut euch jederzeit in dem Herrn, und noch einmal sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, Geschwister, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich und wohllautend ist oder irgendeine andere Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach.